SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Busch. Guten Abend. In Evian auf der französischen Seite des Genfer Sees haben sich in den vergangenen Tagen die Spitzenvertreter der westlichen Welt, der G7-Staaten, getroffen. Schwerpunkte waren vor allem die Lage rund um den Iran und die in der Ukraine. Im ARD-Interview zog Bundeskanzler Merz ein zufriedenes Fazit. Georg Schwarte.
Man sei mit einer Einigkeit auseinandergegangen, die er beim letzten Gipfel und auch das ganze letzte Jahr über nicht wahrgenommen habe, sagte Merz im ARD-Interview. Das Friedensabkommen mit dem Iran, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, lobte der Kanzler ausdrücklich. Die Straße von Hormus werde nach allem, was man wisse, im Verlauf der nächsten Tage wieder ohne Gebühren vollständig geöffnet. Das sei auch für die Energiepreise in Europa wichtig und eine gute Nachricht. Mit Blick auf die brisante Lage im Libanon warnte der deutsche Bundeskanzler Israel vor einer erneuten Eskalation im Kampf gegen die Hisbollah. Israel dürfe dort nicht zum Konflikttreiber werden. Das wiedererlangte Interesse des US-Präsidenten am Ukraine-Krieg begründete Merz auch mit dem Druck der übrigen G7-Staaten. Sie hätten Trump hier in Evian nachdrücklich erklärt, dass nur aus einer Position der militärischen Stärke der Ukraine Russland die Einsicht erlangen werde, dass es diesen Konflikt nicht gewinnen könne.
Heute Abend wird US-Präsident Trump den Gipfel noch mit Gastgeber Macron quasi im Tête-à-Tête beschließen, bei einem gemeinsamen Abendessen. Sie werden wohl kaum Fleisch aus dem Supermarkt vorgesetzt bekommen. Das kaufen aber viele von uns Normalsterblichen, freilich meistens ohne genauer hinzuschauen. Manche machen das aber, und zwar zu Recht. Unter anderem steht nämlich drauf, wenn Lebensmittel gentechnisch verändert wurden. Zumindest noch. Bald müssen nicht mehr alle Lebensmittel entsprechend gekennzeichnet sein, hat heute das Europäische Parlament in Straßburg entschieden. Thomas Spickhofen.
In diesen Verfahren werden nicht, wie bei der herkömmlichen Gentechnik, pflanzenfremde Stoffe eingeführt, sondern pflanzeneigene. Im Prinzip gilt das als Fortschritt, weil das zu widerstandsfähigeren Pflanzen führt, die aus eigenem Genmaterial bestehen. Das sehen auch die Kritiker so. Sie hatten aber gefordert, dass der gentechnische Eingriff auch beim Endprodukt im Supermarktregal sichtbar sein muss. Das wird nun nur auf das Saatgut beschränkt bleiben. Umstritten war auch die Patentierung der neuen Verfahren. Sie bevorzuge Großunternehmen und lasse keine Chance für kleine Landwirtschaften, sagen die Kritiker. Die Befürworter verwiesen erneut auf die Möglichkeiten, die die neuen Züchtungstechnologien den Landwirten bieten.
Und noch was hat das Europaparlament beschlossen, ein neues sogenanntes Abschiebegesetz. Nicht nur das Gesetz selbst, auch die Mehrheitsfindung ist erwähnenswert, denn die Konservativen, also auch CDU und CSU, stimmten mit den Rechtsaußenparteien, also auch mit der AfD. Sabrina Fritz.
Das sogenannte Abschiebegesetz sieht vor, dass Menschen, die sich ohne rechtliche Grundlage in der EU aufhalten, in sogenannte Rückführungszentren abgeschoben werden können. Diese sollen in Ländern außerhalb der EU, hauptsächlich in Afrika, entstehen. Birgit Zippel, Europaabgeordnete der SPD, nennt dies rechtlich fragwürdig. Lena Dupont von der CDU schreibt, die Rückführungsverordnung sei eine wesentliche Voraussetzung für das gemeinsame Asylsystem.
Heute ist der 17. Juni. Früher war das ein Feiertag, der an den Volksaufstand in der DDR 1953 erinnern sollte. Seit der Wiedervereinigung ist es nur noch ein Gedenktag, denn das Ziel des Aufstands war ja erreicht. Kurze Zeit nach der Wiedervereinigung kollabierte auch der gesamte Warschauer Pakt, also das osteuropäische Gegenstück zur NATO. Seither hat Deutschland vor allem zu Polen eine freundschaftliche Verbindung aufgebaut, die seit 1991 mit dem Deutsch-Polnischen Forum immer weiter gefestigt werden soll. Dieses Forum ist gerade wieder in Berlin und da fiel Außenminister Wadephul auf, dass Warschau 570 Kilometer weit weg ist. Mit dem Zug, so Wadephul, braucht man da rund 5 Stunden und das sei zu lang. Das müsse schneller gehen. Nicole Markwald.
Der Ausbau von grenzüberschreitenden Verkehrsverbindungen erhöht nicht nur Mobilität und erleichtert den Handel, es stärkt auch das militärische Potenzial, heißt es in einer Erklärung. Anfang Juli wollen sich Vertreter der Verkehrsministerien von Polen und Deutschland damit befassen. Der grenzüberschreitende Verkehr ist nur ein Thema beim Deutsch-Polnischen Forum. Der polnische Außenminister Sikorski kritisierte die anhaltenden Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte sie nach Amtsantritt eingeführt, um den Zuzug von Migranten zu stoppen. Die Kontrollen bildeten wirkliche Hürden, so Sikorski. Zudem forderte er die Bundesregierung auf, die wenigen noch lebenden polnischen Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg rasch zu entschädigen.
Fokus Südwest.
Es war so in Baden-Württemberg und es war jetzt auch so in Rheinland-Pfalz. Einen Tag nach der Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten war das Parlament an der Reihe und durfte Regierungschef Schnieder sagen, was es von seinen Vorhaben hält. Schnieder hatte unter anderem angekündigt, CDU und SPD wollten die Finanzlage der Kommunen verbessern, den Wiederaufbau im Ahrtal vorantreiben und Schulbücher und Hefte schrittweise kostenlos anbieten, um die Eltern zu entlasten. Heute nun also die Debatte dazu. Petra Wagner hat zugehört.
AfD-Fraktionschef Büge warf der CDU vor, zentrale Wahlversprechen über Bord geworfen zu haben. Die Rede von Schnieder sei voll wolkiger Versprechungen gewesen, sagte er. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Eder sagte, die CDU habe so viel verändern wollen, doch in vielen Dingen gehe es nur um ein Weiter-so. Dagegen hat CDU-Fraktionschef Gentsch die Chancen der Koalition in Rheinland-Pfalz für richtungsweisende Weichenstellungen in der Zukunft hervorgehoben. SPD-Fraktionschef Schweizer nannte die erste Regierungserklärung des neuen CDU-Ministerpräsidenten Schnieder ein Aufbruchssignal für Rheinland-Pfalz. Der Koalitionsvertrag trage eindeutig die gemeinsame Handschrift von CDU und SPD.
Die Corona-Pandemie war eine schlimme und belastende Zeit für alle. Nur wenige Ausnahmen gab es, zum Beispiel BioNTech. Das Mainzer Pharmaunternehmen stieg durch seinen Impfstoff zu einem großen Unternehmen auf, kaufte in der Folge sogar den Konkurrenten CureVac aus Tübingen und gab vor kurzem bekannt, alle Produktionsstandorte schließen zu wollen. Jetzt meldet der US-Konzern Moderna Interesse an, aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Sabine Geipel.
Es könnte ein Hoffnungsschimmer für die bis zu 1860 Beschäftigten sein, deren Jobs von einer Schließung der BioNTech bzw. CureVac-Standorte in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen bedroht sind. Diese Pläne hatte BioNTech im Mai verkündet. Sollte Moderna in die Werke investieren, dann würde der amerikanische Konkurrent ganz sicher auch Beschäftigte übernehmen, so Firmenchef Boncel gegenüber dem Handelsblatt. Aber eine Investition in Deutschland knüpft der Moderna-Chef an Voraussetzungen. Deutschland müsse bessere Rahmenbedingungen für Pharmafirmen schaffen und eine klare Richtung vorgeben.
Wenn Sie Journalisten fragen, wie sie denn angefangen haben, werden viele sagen, na bei der Schülerzeitung. Diese Zeitungen sind weniger ein Sprungbrett als vielmehr Ideengeber, wo die berufliche Reise denn hingehen könnte. Dabei sind die Blätter völlig unterschiedlich. Manche setzen mehr auf Unterhaltung, andere auf Informationen aus dem Schulalltag und die Dritten nehmen auch die große Politik auf. Manche sind dabei so gut, dass sie ausgezeichnet werden, wie heute im Bundesrat. Unter den Ausgezeichneten sind auch einige aus dem Südwesten, weiß Chris Berdrow.
Die beste Schülerzeitung einer Realschule aus Deutschland kommt aus Karlsruhe und heißt Ernstle. Redakteurin Selma erzählt, dass sie sich häufig mit Themen beschäftigt, die den Schülern auch politisch am Herzen liegen. Rechtsextremismus im Internet zum Beispiel und was das Shoppen in Secondhand-Läden für die Umwelt bedeutet. Bei den Förderschulen hat das Sonderpädagogische Zentrum aus Rheinfelden im Kreis Lörrach den ersten Platz belegt. In der prämierten Zeitung Kreisel drücken die Kinder auch mit selbstgemalten Bildern aus, was sie bewegt. Auf Platz 2 bei den Hauptschulen landete die Zeitung Carly die News der Karl-Friedrich-Schule Eutingen, einem Ortsteil von Pforzheim. Ausgezeichnet wurden auch zwei Grundschulen aus Rheinland-Pfalz. Die beste Zeitung einer Grundschule ist aus Sicht der Jury der Klicker aus Pleit in der Eifel. Die Schüler schreiben darin über die Themen Natur, Müll im Meer und ein Jugendforschprojekt. Ein Sonderpreis für Beiträge zum Thema Europa ging an das Augstblatt der Augstschule aus Neuhäusel im Westerwald. Bundesratspräsident Bovenschulte riet den jungen Redakteuren, auch unbequeme Themen anzufassen und anzuecken. Nur so werde man wahr.
Die gute Nachricht
kommt aus Norwegen. Dort leidet Königin Mette-Marit seit Monaten an einer unheilbaren Lungenkrankheit, nämlich einer Lungenfibrose. Mette-Marit blieb nur die Hoffnung auf eine Organspende. Und jetzt hat es geklappt, völlig überraschend, innerhalb von nur 2 Wochen. Der Palast hielt bis heute dicht, denn heute war die OP und Mette-Marit hat sie wohl soweit ganz gut überstanden. Weiter will sich das Königshaus aber nicht äußern. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.